wir stehen immer noch vor dem schockierenden Eindruck der Revolution in der Laufwelt und müssen damit irgendwie umgehen, dass wir immer noch alle zu langsam sind. Wie wir das ändern, erfahren wir jetzt im besten Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. So, Philipp, hast du dich mit deiner Rolle als alter Herr zufrieden gegeben? Warst jetzt bei all den jungen Menschen beim OMR-Festival und hast gedacht, oh mein Gott, die denken hier schon anders als ich.
Ja, ich bin mal für 2 Tage zumindest in, ich wollte gerade sagen, in eine andere Welt, sagen wir in eine sehr eigene Welt mal wieder eingetaucht. Ich war ja einmal schon dort vor 2 Jahren und das erschlägt einen, auch beim 2. Mal, muss ich sagen, weil das ist auch eigentlich für 2 Tage ist das alles viel zu viel. Das müsste man fast auf 3 oder 4 Tage machen. Du kannst gar nicht alles gucken, aufsaugen. Man trifft natürlich auch super viele Menschen, 70.000, die das Ticket da haben. Gleichzeitig, liebe Grüße an Philipp Seib, ich glaube, die erste Person, die ich dort getroffen habe, die zweite, ich habe das halbe AG1-Team getroffen, in dem Moment, als ich mich akkreditiert habe und 20 Minuten später als Tim Tomczak und ich einmal durch das ganze Areal geschlendert sind, nach 20 Minuten direkt in Philipp Seib reingelaufen, was auch sehr cool war. Liebe Grüße. Na, man trifft schon bekannte Gesichter und gleichzeitig, wenn du dich für die Vorträge oder so interessierst, ist es auch trotz der App irgendwie sehr viel. Trotzdem, und das ist ja das Coole, der Sportbezug war ja trotzdem noch ein bisschen da. Ja, auch Shoutout an die lieben Kollegen von der Technikerkrankenkasse. Wir haben ja zumindest versucht, morgens uns noch ein bisschen zu bewegen rund um die Alster.
Und hatten nicht ganz so viel Glück. Ich habe aber gesehen, das Wetter war nicht so richtig. Es war so nordisch, ne? Nordisch by nature, ne?
Fresh. Es hat mir für die das organisiert haben, wahnsinnig leid getan, weil das Wetter zum Laufen per se war ja vollkommen in Ordnung. Ja. Es hat irgendwie 8 Grad und Nieselregen, das ist zum Laufen ja sehr angenehm. Aber klar, wenn du davor und danach noch ein bisschen da stehen willst, vielleicht noch irgendein Getränk trinken willst oder dich unterhalten möchtest, dafür war das Wetter jetzt so zum Socializen nicht so geeignet, sondern klar, mit nassen Sachen und so leicht klamm haben die meisten sich dann doch relativ schnell wieder zu den Hotels zurückbewegt. Aber ja, auf jeden Fall frische Luft, Bewegung am Morgen, das schadet ja nicht, wenn man dann den ganzen Tag auf Achse ist. Für diejenigen unter euch, die da gar nichts mit zu tun haben, man kann sich das mal geben, falls man die Gelegenheit auch hat, dass der Arbeitgeber einen da vielleicht hinschickt, denn das Ticket ist jetzt nicht ganz so preiswert. Ich glaube, das liegt irgendwo in der Höhe von, 600 € oder sowas, also schon nicht ganz günstig.
Also gut, dafür kriegt man natürlich auch schon ein bisschen Input, ne? Ein bisschen eine Promi-Dichte ja auch, das kommt ja noch dazu. Ja, ich habe natürlich dann wegen des Wetters schon direkt Kai Pflaume gedisst, ne? Weil die eine kleine Radausfahrt gemacht haben. Dafür war das Wetter vielleicht noch einen Hauch weniger geeignet, nehme ich mal fast an. Und die hatten halt alle Polarexpeditionsausrüstung an. Ja, aber also mindestens eine Frau hatte kurze Hose an und dann kam Kai und hatte da über die Stilfragen müssen wir nochmal sprechen. Kai, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja. Aber es war wohl sehr kalt und er wollte sich nicht erkälten. Und da hatte ich ja auch eine Sympathie dafür. Ja. Nicht, dass er noch krank wird und möglicherweise keine Stimme hat, das wollen wir alle nicht, ja, aber an der Stelle glaube ich, weil unser Gast ja schon bei uns ist, ja, sagen wir erstmal herzlich willkommen und guten Morgen für den Mann, der, jetzt bin ich gleich gespannt, was du sagst, Philipp, jetzt mehr Sorgenfalten hat oder weniger Sorgenfalten hat nach den 15930, die in London gelaufen wurden.
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte sagen, Philipp, vielleicht für diejenigen, die von dir noch nicht gehört haben, ich versuche ein kleines, ein paar Facetten abzugeben, was dich alles ausmacht. Natürlich, klar, Philipp läuft auch. Philipp läuft auch viel. Philipp läuft selber ja auch Marathons. So ist das nicht. Er wird jetzt erzählen, wie er überhaupt zu dem Job gekommen ist, weil das ist ja auch spannend. Da werden sich sicherlich viele später fragen, was ist so das Ausbildungsprofil, um in diese Rolle zu kommen als Elite-Koordinator für den BMW Berlin Marathon. Du bist auch inzwischen unter die Podcast gegangen, auch da werden wir sicherlich später noch zusprechen. Und schließ mich Ralf an, erstmal schönen guten Morgen. So wenige Monate, ich lass mich kurz rechnen, 5 Monate müsste das jetzt ungefähr sein, vor dem großen Tag dann wieder im späten September in Berlin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank, Ralf, vielen Dank, Philipp, für die Einladung, dass ich mit euch sprechen darf oder kann. Und ja, wie ihr schon gesagt hattet, also das muss auch erstmal Berlin, also ich, meine Kollegen, Marc Milde, kennt kennt ihr ja beide auch erstmal verdauen, was da in London passiert ist. Marc war auch tatsächlich vor Ort, hat sich das Ganze angeschaut, hat ja unter anderem auch Felix und Kai begrüßt im Zielbereich, ja, und auch die Medaillen, stimmt, übergeben. Ich habe es natürlich live verfolgt im Fernsehen, aber wie du, Philipp, glaube ich auch weißt, ich war selber auf meinem Longrun und habe es nebenbei mehr oder weniger als Live-Broadcast-Podcast gehört und die letzten paar Kilometer dann auch kurz mal angehalten und sozusagen im Livestream verfolgt. Ja, natürlich, also unfassbar, was da passiert ist. Also ich glaube, wurde ja auch schon einiges darüber besprochen, eine neue Zeitrechnung, die jetzt anfängt, wenn man die 2 Stunden erstmal unterbietet. Ja, aus Berliner Sicht würde ich sagen, ist es auch natürlich ein bisschen ein weinendes Auge, weil man sich natürlich gewünscht hätte, dass es in Berlin auch passiert, was definitiv möglich ist oder auch gewesen wäre. Ich bin mal so vorsichtig und sage, wäre das Wetter letztes Jahr so gewesen, wie sonst immer in Berlin ist, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass Save es da auch schon schafft, unter 2 Stunden zu laufen. Aber ist nicht passiert, jetzt ist es in London passiert und Chapeau an Save, Chapeau an Kelje und auch an Jacob Geblimo, der auch den vorigen Weltrekord ja gebrochen hatte. Das vergessen auch einige, finde ich, immer wieder in den Erwähnungen, aber ja, für den Sport, finde ich, ist es doch toll.
Also erstmal, warum in Gottes Namen machst du denn an so einem Sonntag, wo wir einen fantastischen Stream aus Hamburg dir bieten, ja, auch noch einen Longrun, ja? Ich hatte dich jetzt mit Multi-Tablets irgendwo zu Hause auf dem Sofa erwartet. Ja, stattdessen gehst du laufen. Das Wetter war zu gut, daran lag's, ne?
Aber weißt du, was das Ding ist, Ralf? Ihr habt ja deutlich früher angefangen mit eurer Übertragung und auch mit dem Rennen. Also ich habe sowohl eure Übertragung gesehen, als auch den Zieleinlauf euren Athleten dort vorne. Und natürlich auch Samuel Fitwi und Aaron Bienfeld beobachtet, wie die das Ganze machen. Natürlich aus deutscher Brille, war ja auch wirklich Top-Ergebnisse für beide. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Und deswegen konnte ich danach dann ganz in Ruhe anfangen, London zu schauen.
Ja, wir haben das ja so ähnlich gemacht, logischerweise, weil wir waren ja fertig und dann hatten wir ja die Gelegenheit mit Richard Ringer zusammen, was auch spannend war übrigens, ja, ja. Das zu schauen und sich anzuschauen. Und es ist ja natürlich für euch so ein kleines Ding, vielleicht auch ein größeres Ding, da kommen wir gleich nochmal zu. Sebastian Save ist ja bei euch gelaufen. Wetter kann man nicht bestellen, logischerweise. Wir hatten in Hamburg ja perfektes Wetter. Wir waren nicht in London, aber es sah in London fast noch einen Hauch besser aus, weil auf der vergleichsweise längeren freien Strecke an der Themse wohl auch noch leichter Rückenwind war. Also in jedem Fall ja äußerst gute Bedingungen. Gib mal eine Einschätzung. Was meinst du, wie viel das beigetragen hat zu so einer Zeit?
Also ganz klar, also Philipp wird es aus seiner aktiven Karriere ja definitiv wissen. Also wenn die Bedingungen so sind, wie sie dort waren, dann ist es ein gemachtes Rennen für die. Also es war Sonne, es waren 12 bis 14 Grad, glaube ich. Dann dieser, wie du angesprochen hast, glaube ich, an der Themse wurde mir auch berichtet, dass da ganz leichter Rückenwind war und das war ja perfekt. Und ich finde, was noch viel ausschlaggebender ist, dass das überhaupt zustande gekommen ist, ist ja, dass Save ja die Konkurrenz da vorne auch hatte. Also mit Kielce und mit Kiblimo. Kiblimo hat ja erst bei knapp 40 Kilometer abreißen lassen müssen. Und bei Kielce war es nochmal ein bisschen später. Also das ist ja schon mal das, was eigentlich diese Pace dort vorne ausgemacht hat. Diese Konkurrenz, ob es jetzt auf der Bahn ist oder auch auf anderen Disziplinen oder Distanzen. Wenn du Konkurrenz hast, dann beflügelt es jeden Athleten.
Wobei ich da interessante Anmerkung oder interessanter Gedanke vielleicht dazu folgender ist. Ich hatte in der Vergangenheit, war ich immer nicht sicher, was das bessere Setup ist. Also nicht, dass ich mich jemals in der Situation befunden hätte, um mir um Weltrekorde Gedanken zu machen. Aber so als Beobachter habe ich häufig festgestellt, es ist ja schon relativ ambivalent, ne? Weil zum Beispiel, ich glaube, in der Zeit von Elliot in seiner Prime hätte man sich vielleicht manchmal gerne noch ein paar starke im Zweifelsfall sogar starke Pacemaker oder noch stärkere Pacemaker aus einer Gruppe gewünscht, die ja oftmals schon gar nicht in der Lage waren, ihr wisst es ja noch, teilweise nur bis 25 überhaupt dieses Tempo zu machen. Und 25 bis Marathon, also ich meine, da ist ja noch wirklich wahnsinnig viel, was er alleine vor sich hat. Und er war natürlich auch in der Verfassung, das dann auch im Zweifelsfall alleine als One-Man-Show durchzuprügeln, was ja für seine Klasse spricht. Gleichzeitig war das aber auch ein bisschen immer der limitierende Faktor, vielleicht zu der Zeit damals das noch weiter zu entwickeln, weil einfach auch die Leute nicht da waren, beziehungsweise ich glaube oft, korrigiere mich, falls ich da falsch liege, ich glaube auch häufig seine Pacemaker aus seiner Gruppe, aus seinem Team rekrutiert wurden, weil wahrscheinlich sonst auch, ich meine, wissen wir auch, wenn sonst jemand in der Lage ist, 30 Kilometer solo von vorne irgendwie so eine Pace zu laufen, sind das potenziell auch Kandidaten, die das vielleicht selber mal irgendwo probieren wollen. Und dann möchtest du ja nicht irgendwie deinem Konkurrenten alles perfekt vorbereiten. Anyway, ich erinnere mich an ein Rennen, ich überlege gerade, welches Jahr das war, in Berlin. Und das hat mich dann nämlich zu dem Gedanken gebracht, dass ich mir dachte, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn man so ein Star-Stuck-Field hat. Also so, da war in dem Jahr, und das war auch kein geiles Wetter, ich muss 2019 oder so, glaube ich, gewesen sein, da war einmal noch Elliot da, da war Kenny Bekele da und da war noch Wilson Kipsang da. Und da dachte ich mir, okay, zur damaligen Zeit, also, so wie jetzt London, ne, alles, was Rang und Namen hat, so, ne? Und da dachte ich mir so, krass, erstmal, dass sie geschafft haben, die drei Leute da hinzubekommen, weil klar ist auch, gewinnen kann ja nur einer und Weltrekord könnte auch nur einer laufen und zwei werden auf jeden Fall als, ich sage mal in Anführungszeichen, Verlierer nach Hause gehen. Das wird ja auch ein bisschen was gekostet haben. Gleichzeitig hat sie ja dann rausgestellt, die Pacer haben, glaube ich, einen okayen Job gemacht, aber ich weiß nicht mehr, ob es 25 oder 30 war, auf jeden Fall waren die ja dann irgendwann raus. Und dann war relativ schnell klar, dass keiner von den dreien so richtig die Initiative übernehmen möchte. Und daran wurde es halt so ein taktisches Rennen, weil natürlich jeder von denen irgendwo sich durchsetzen und gewinnen wollte. Und deswegen war ich mir manchmal nicht sicher, ob es vielleicht besser ist, so ein Rennen, wenn man den Anspruch hat, jetzt auf Streckenrekord, Weltrekord, was auch immer, wirklich das um einen Athleten rumzubauen und dem sozusagen mit natürlich dann bestmöglichen Pacemakern, wenn man sie dann bekommt, das Rennen vorzubereiten oder zu sagen, ja, wir spekulieren natürlich drauf, dass die sich gegenseitig hinten raus noch pushen, was in London jetzt eben perfekt geklappt hat. Aber da ich London, weil wir parallel ein bisschen was anderes machen mussten, nämlich den Hamburg-Marathon kommentieren, den Rennverlauf jetzt nicht von Anfang an verfolgt, da weiß ich nicht, wie lange die Pacer jetzt in London dabei waren, weil da hat es ja dann offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert, dass sie dann das Heft übernommen haben und sich da auch keiner, wie soll ich sagen, zu schade war oder ich meine, am Ende ist ja so, du klar, du überlegst dann auch, investiere ich jetzt hier zu viel, am Ende wirst du ja auch nicht der sein, der dem anderen hier den Weg bereitet und dann aber hinten raus abgenickt wird und auf Platz 2, ich meine, Jomiv hat natürlich auch ein geisteskrankes Debüt hingelegt, hätte sich, glaube ich, vorher auch die wenigsten vorstellen können, trotzdem, ich glaube, der bitterste zweite Platz der Laufgeschichte fast schon, zweiter Mensch unter 2 Stunden und ich will es nicht sagen, kein Juckt, das ist auch Quatsch, aber ich meine, werden sich nur die Spezialisten erinnern.
Also erstmal, die sind ja schon relativ geisteskrank angegangen.
Ja, die waren natürlich schon auf einem guten Kurs.
Das war natürlich auch der Plan. Das ist ja normalerweise so ein Ding, wo die allermeisten sagen, okay, wer das mitgeht, der ist ja schon mit dem Klammerbeutel gepudert. Ja, also was soll dabei rauskommen? Das heißt, die Kandidatenliste für so ein Tempo war ja relativ klein, ja. Auf der anderen Seite, ich habe mir gestern zufällig Paris nochmal angeguckt, wo ja Kripa gewonnen hat, auch mit einer sehr, sehr guten Zeit. Die waren halt zu fünft an der letzten Verpflegungsstation, also bei Kilometer 38 grob, und haben sich dann gegenseitig über den Haufen gelaufen, weil sie auf der falschen Seite der Straße waren. Ja, also eine leichte Linkskurve, aber der Tisch stand rechts. Also das ist ja, sind ja genau diese Spieloptionen, die du dann hast. Ja, und die Frage, Philipp, an dich ist ja, wie gestaltet ihr das dann? Also nehmt ihr dann Rücksicht auf den Star? Ne? Also wie war das zum Beispiel bei Elliot? Hat der dann gesagt, nee, ich möchte lieber versuchen, im Solo weiterzugehen? Oder war dem das egal? Oder hat er gesagt, also von mir aus können da auch noch drei andere, die mein Tempo mitgehen wollen, an den Start gehen?
Das kann ich gar nicht so hundertprozentig sagen. Also 2019 zum Beispiel, da war ich ja noch gar nicht in der Position. Aber ich kann mich natürlich daran erinnern, beziehungsweise wenn so eine drei, also man muss
vielleicht
ja sagen,
war es auch 17, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall lange, glaube ich, schon, 2000, bevor du da warst.
Ich glaube, 2019 passt sogar, weil ich bin da auch selber gelaufen, tatsächlich, meinen ersten Marathon. Und aber wenn da so eine gemachten Stars schon sind, wie Bekele, Kipsang und Kipchoge, die halt schon wirklich lange in diesem Business, in vor allem Marathon-Business ja dann auch schon dabei sind. Ich glaube, das ist auch nochmal eine andere, sowieso eine andere Situation, als wenn jetzt ein Save, er läuft noch nicht so ewig auf diesem Weltklasse-Niveau oder auch einen Kjeldtje mit seinem Debüt. Kipilimo läuft ja auch noch nicht lange im Marathon. Ich glaube, das sind vielleicht nochmal andere Voraussetzungen, dass die sich gegenseitig pushen oder weiter nach vorne bringen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass hätte Kipilimo nicht abreißen lassen müssen, wäre es auf einen Sprintfinish hinausgelaufen und wer weiß, wer dann gewonnen hätte. Klar, also wäre Kjeldtje dran geblieben, wäre es auch vielleicht was anderes gewesen. Hätte ich mir sogar vorstellen können, dass er Sabe eventuell sogar nass macht auf den letzten Metern. Genau, aber zur eigentlichen Frage mit Eliud, wie das dann immer war. Ja, er ist ja, als ich 2022 angefangen habe dort, ist er 22, ist er da gelaufen oder 23? Bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall hat er einen Weltrekord nochmal gemacht mit der 201.09 in Berlin. Und natürlich war es so, da waren dann, ich glaube, zwei Pacemaker für ihn da aus seiner Trainingsgruppe, was ja auch anfänglich schon mal gesagt wurde. Natürlich waren die denn halt für ihn da, weil von Anfang an wussten die natürlich, okay, er wird es versuchen, er wird den Weltrekord anlaufen und im Zweifelsfall schafft er es. Und ich würde jetzt sagen, und alle anderen, die da Bock haben, schnell zu laufen oder versuchen wollen zu gewinnen, wenn Eliud vielleicht ein Loch hat oder so, gehen da mit, weil sonst kriegst du es ja fast gar nicht mehr aufgeholt am Ende. Also am Ende war es ja so, die Pacemaker sind nach 20, 25 rausgegangen, also der letzte, ich glaube, der andere war schon viel früher weg, was auch, glaube ich, nicht so geplant war. Und dann läuft er halt da 10 Kilometer, die letzten 10 Kilometer alleine. Und ich finde halt schon, dass es eine ganz andere Situation ist. Was natürlich diesen Ehrgeiz ist, okay, ich pushe jetzt nochmal und versuche unter 2 Stunden zu laufen. Ich glaube, das macht es halt wirklich aus, wenn man da jemanden hat, der mindestens auf deinem Niveau ist, um nochmal wirklich Gas zu geben. Und ich kann mir vorstellen, dass in London halt dieser Fall war, weil Kjeldtje Debüt, okay, er hat gesehen, gut, ich bin nicht viel unfitter als Sabe, ich kann da dranbleiben und ich mach's einfach. Also am Ende, was hatte er zu verlieren? Also entweder er läuft mit Kjeldtje mit und oder mit Sabe mit und er gewinnt das Ding, oder er läuft 201, 202, das ist ja immer noch ein Weltklasse-Marathon-Debüt. Davon brauchen wir ja nicht reden. Also deswegen, und er hat es ja selber im Interview vorher gesagt, eine 60-30 Halbmarathon Durchgehzeit ist ja für ihn schon fast langweilig. Bei einer PB von 57 tief. Also von daher, ja.
Das ist ja der Vorteil für solche Leute. Der hat ja keine Angst vor Tempo. Ne? Weil das Tempo, was Marathon ist, ist für ihn eben nicht Oberkante, Unterlippe, sondern das ist ein Tempo, wo er sich fast ein bisschen zügeln muss, weil er noch nicht weiß, was da hinten weiter raus passiert. Das ist auch eine kranke Vorstellung übrigens für mich. Aber mal abgesehen. Ja. Aber Philipp, bevor wir zu den New Kids on the Block kommen, weil wir haben jetzt ja einen Generationenwandel gehabt. Ne? Eliud war halt ja die, oder also ist ja immer noch die Figur. Ja? Dann hatten wir Kiptum, natürlich mit dem tragischen Unfalltod, das ja eine unvollendete Karriere, die kaum begonnen hatte, sozusagen. Und jetzt bilden sich ja neue Karrieren, neue Legacies, neue Stars, neue Figuren. Ja? Ihr habt es ja in Berlin immer wieder geschafft, Eliud dort zu haben, was ja einen unglaublichen Impact auf viele Leute hatte. Weil ich kenne sehr viele Leute, die deshalb dahingegangen sind, ja, weil es nicht irgendein Rennen um einen Weltrekord war oder um den Sieg in Berlin war, sondern weil Eliud da war. Ja, beschreibt mal, was das für euch als Veranstalter bedeutet, wie das bei euch aufgeschlagen hat, wenn klar war, Eliud kommt wieder.
Ja, also das Elitefeld, das haben wir ja nicht schon announced, als wir die Verlosung zum Beispiel eröffnet haben oder so. Das ist ja ganz klar, weil es immer ja kurz nach der alten Veranstaltung so stattfindet. Aber wenn man denn den Post oder die News oder die Pressemitteilungen gibt, dass okay, Eliud ist am Start, natürlich. Also erstmal auf Social Media merkst du ja die Reaktion, oh, der Goat kommt wieder nach Berlin, das ist so geil, abgefahren, cool, mit ihm an einer Startlinie zu stehen. Auch wenn man zwei, drei Blöcke dahinter steht.
Und den nie sieht.
Das ist total egal. Wenn die wissen, dass eine solche Sport- und Laufikone mit dem, was er ja auch alles drumherum noch macht, am Start steht, ist es, glaube ich, für jeden ein besonderes Gefühl. Also ich muss ehrlich gestehen, als er den Weltrekord geholt hat in Berlin, den letzten Weltrekord für ihn, und ins Ziel gekommen ist, das war schon pure Gänsehaut. Also auch für mich dann als Mitarbeiter. Also ich hatte sogar ein bisschen Tränen in den Augen, weil es einfach, das ist sowas Besonderes, finde ich. Wenn man denn so eine Sportikone auch mehr oder weniger kennt, im übertriebenen Sinne natürlich, weil kennen tut ihn, glaube ich, kaum einer. Aber kurz Hallo sagt oder so, das ist schon irgendwie was Besonderes, gerade wenn man frisch auch dann angefangen hat, sich mit dem Thema viel, viel mehr auseinanderzusetzen. Ich glaube, das nimmt die ganze Stadt mit. Und ich glaube, davon zehrt auch dieser Sport immer noch und wird es auch weiterhin. Jetzt werden halt neue Narben auftauchen. Und ich glaube, auch die drei, die wir jetzt gesehen haben, sind nicht die einzigen, die da reinkommen werden. Aber ja, so ein Eliud Kipchoge ist schon ein Zuschauermagnet, auf jeden Fall. Auch am Tag X selber. Also die kommen ja dann extra nochmal raus an die Strecke, auch für welche, die nicht so extrem laufbegeistert sind. Die sehen es dann halt, die wissen, okay, meine Familie ist oder jemand, den ich kenne, ist noch an der Strecke oder auf der Strecke, kommen die vielleicht nochmal mehr raus. Und ich glaube, auch von anderen Sportarten kommen die alleine an die Strecke, um zu schauen, okay, ein Eliud Kipchoge ist da, cool, geil. Und wenn er nur 2 Sekunden zu sehen ist,
ja, genau, der rennt einmal in ihrer Pace vorbei und das war's dann. Ich kann mich an die Pressekonferenz erinnern. Das war ja die Phase in seiner Karriere, wo er deutlich über dieses normale Antwort-Fragespiel hinaus ja fast schon philosophische Einlassungen zu Laufen, was Laufen bewirken kann, wie er auch wirken möchte noch in die Community rein und vielleicht auch über die Community hinaus. Das war ja so ein nochmal gereifter, wirklich Superstar, der sich da präsentiert hat. So die letzten 2-3 Male, die er in Berlin war, war deutlich anders als am Anfang, ne? Wo das dann doch immer sich so sehr stark um sportliche Dinge gedreht hat und das auch so ein bisschen technisch fast war. Weil erinnert euch dran, nach Monza sind doch zum ersten Mal in Berlin die Verpflegungstische verdoppelt worden. Ne, das war ja so ein Punkt, wo Berlin dann halt als Veranstalter gesagt hat, okay, das ist ein Learning aus diesem Laborrennen, ja, also passen wir uns an. Ja, und dafür brauchst du ja so einen Typen. Das machst du ja nicht für die Startnummer 57, der dann sagt, ich würde gerne alle 5 oder alle 2,5 eine Verpflegungsstation haben. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Da hat sich... Wenn du sagst, es war nach Monza, dann war es nach Monza. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber Philipp weiß es ja vielleicht, wann es ungefähr angefangen hat, weil er hatte dann auch davon profitiert, würde ich sagen. Aber ja, natürlich hat er dann sein Partner Morten ja auch mit viel zu tun gehabt, dass die auch wissenschaftlich ja, dass eh das Nonplusultra sind in dem, was sie alles da reinpacken, auch an wissenschaftlichen Hintergrund mit den ganzen Daten, die sie erheben etc. pp. Und ja auch immer dieses richtige Mischverhältnis wirklich auch vorgeben, sodass man es auch nutzt, so mit dem richtigen Wasser etc. Das hat, glaube ich, schon einen riesen Vorteil, wenn wir das oder als wir das umgesetzt haben zu machen, nicht nur für Eliud, sondern auch für alle anderen. Also dann die Möglichkeit zu haben, alle zweieinhalb Kilometer zu einer Flasche zurückzugreifen und dann seine Carbs da während des Rennens zuzuführen, ist ja schon enorm viel. Also ich weiß nicht, wie oft Philipp das benutzt hat, ob er alle Stationen da aufgesucht hat, aber die meisten bleiben halt auch nur bei 8.
Genau. Und weil es natürlich du musst ja auch erstmal trainieren, ne? Du musst ja erstmal damit umgehen können.
Es ist fast stressiger, weil ihr müsst euch ja mal vorstellen zu Hause, ich weiß natürlich lange nicht so schnell unterwegs wie Eliud, aber trotzdem für damals so, ne, eine 2:12 Pace, das ist 3:08 auf den Kilometer. Also da sprechen wir von 15:40, 15:30, 15:40, wenn es ideal läuft. und du musst ja gefühlt, bist du ja, du bist ja natürlich in dem Rennen selber sehr im Tunnel. Dann hast du irgendwie einen Kilometer vorher, also vor der nächsten Verpflegung, bist du dann langsam schon so ein bisschen, da steigt so ein bisschen die Awareness, du achtest noch ein bisschen mehr auf die Gruppe, versuchst dich schon irgendwo so zu positionieren, du weißt natürlich auch, bist du jetzt Tisch 1, bist du Tisch 4, wie auch immer, du versuchst dich ja dann schon so ein bisschen so in die richtige Richtung in der Gruppe zu bewegen, dass das möglichst reibungslos klappt und funktioniert. Dann hast du die Flasche. Ich war jemand, der immer eher viel getrunken hat, weil ich groß, also vergleichsweise groß bin als Läufer, als Athlet. Das heißt, ich habe schon so 150, 200 Milliliter getrunken. Das kannst du aber auch nicht einfach so kurz mal ex runterziehen, sondern da musst du ja immer kurz gucken, dass du wieder dann zwischendurch atmest und kein Seitenstechen kriegst und dann wieder an die Gruppe aufschließt, in der Gruppe wieder einen Platz findest. Da ist wieder ein Kilometer rum. Was ich damit sagen will ist, also ich fand es dann auch zwischendurch immer ganz angenehm, mal 3 Kilometer einfach nur zu laufen. Und wenn du das jetzt aber auf 2,5 runtergebrochen hättest, Alter, das wäre mir so zu stressig gewesen irgendwie. Also das kannst du natürlich machen, wenn du Elliot bist und dann 2 persönliche Pacemaker hast und sonst keinen hast, der mit dir mitlaufen will aber oder kann.
Aber er muss ja trotzdem seinen Rhythmus immer leicht brechen, ne? Das ist schon so.
Das stimmt, aber da haben wir ja nicht zu vergessen, Bottle Klaus.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Also. Genau, der natürlich das, also die sind natürlich, der läuft ja, dann der muss nicht in der Gruppe groß gucken, dann die Pacers sind dann machen ihm ja Platz, das ist ja alles auf ihn orchestriert, dann läuft er da vorbei, kurz Bottle Klaus hier, Ding, Flasche mitnehmen, dann trinkt er ja weniger logischerweise, alle 2,5. Und ich glaube, in seiner Situation kann ich mir vorstellen, dass das sogar einen Effekt dann irgendwie hat, also einfach die Energiezufuhr noch irgendwie kontinuierlicher. Für diejenigen, die normales Fußvolk sind, so wie ich, also aber auch dieses Luxusangebot natürlich nutzen können, also erweiterte Elitebereich, sag ich mal damals, da warst du ja schon in Gruppen unterwegs, die eher so 10 plus minus war und da hast du schon trotzdem immer ein bisschen aufpassen müssen, einfach, dass da nichts passiert und deshalb, genau. Eine andere wichtige, wie soll ich sagen, ein anderer wichtiger Service, möchte ich sagen, aus dem Bereich der Elite-Koordination des BMW Berlin-Marathons, was mir gerade in den Sinn gekommen ist und was einfach sehr dafür spricht, dass ihr super athletenzentriert arbeitet, das mit Elliot und den Flaschen und Verpflegung ein Punkt, ein anderer Punkt ist, und das kriegen wahrscheinlich die allermeisten nicht mit, außer ihr habt vielleicht auf den ersten 400, 500, 600 Metern gestanden vor der Siegessäule, nach der Siegessäule und eure Liebsten angefeuert. Das habe ich so noch bei keinem anderen Marathon erlebt. Damit quasi, weil natürlich haben wir alle Uhren und klar, manche nutzen GPS, manche nutzen kein GPS, manche orientieren sich einfach den Kilometermarkierungen, aber am Ende ist es ja so, bei einem Weltrekord ist natürlich Maßarbeit zumindest hilfreich, sagen wir mal. Und ihr habt, ich glaube, es waren alle 200, sogar 100 Meter, die ersten paar waren es 200 Meter, ne? Und dann später war es irgendwie aber noch ein halber Kilometer oder sowas. Wurden genau. Leute abgestellt, die Zeiten reingerufen haben, wie im Stadion früher, so, ne? Also, damit möglichst schnell Pacemaker und natürlich auch Elliot das richtige Tempo treffen und sich da sofort eingrooven und nicht erst bei Kilometer 1 sehen, oh shit, 10 Sekunden zu schnell, 10 Sekunden zu langsam. Gut, die haben das im Gefühl ein bisschen, aber das fand ich überragend. Das hast du natürlich auch in unseren Gruppen ja noch gehört. Die haben ja dann nicht aufgehört, wenn er vorbei war. Und ich fand das auch total hilfreich, muss ich sagen.
Alle 200 Meter, das wusste ich nicht. Ich dachte,
nicht die ganze Kilometer Strecke, aber so die ersten, zwei, drei Kilometer.
Nicht die ganze Strecke, Sauerei.
Ja. Das wäre crazy. Nein, das da brauchst du viele Volunteers.
Ja, jetzt sind's keine Volunteers mehr, sondern da es schon bei uns ja gang und gäbe ist und viele auch Manager es ja wissen und Coaches, die immer wieder kehren, sind es Hütchen, die wir aufstellen. Und alle 200 Meter, die ersten 2 Kilometer, das hattest du ja schon gesagt. Und genau, das ist halt vorausgesetzt, die Pacemaker und Athleten können es natürlich auf 200 Meter Zeiten umrechnen. Ne? Also darüber muss man sich ja vorher Gedanken machen, weil sonst fangen sie an zu grübeln und gucken, oh, bin ich jetzt zu schnell, bin ich zu langsam, was auch immer. Aber gerade bei Elliot ist es ja auch der Vorteil gewesen, wenn man ganz vorne läuft, du hast ja immer das Auto, was ja immer den Split anzeigt. Die, weißt du, die Expected Finish Time, den letzten Kilometer etc. Also das hat ja bei Elliot ja auch mal einen Vorteil gehabt. Ist ja bei den ersten deutschen Männern und Frauen und internationale Spitze bei den Frauen ja genauso. Aber ja, diesen Service haben wir in Berlin auch und ich glaube, davon können wirklich einige profitieren. Wenn du selbst, du sagst, ein bisschen weiter hinten, dass das für euch noch sogar ein Profit war, dann ist doch super. Also
vor allem, ich fand es extrem hilfreich, weil loslaufen, dann hast du dieses Startgetümmel, dann musst du gucken, wo sind eigentlich deine Pacemaker, dann musst du dich bei denen orientieren. Die lassen sich aber vielleicht mitziehen von der grundsätzlichen Euphorie, die nun mal so ein Start in Berlin mit sich bringt. Und ich fand's gut, weil du konntest an denen auch relativ schnell dann vielleicht auch sagen, nach 200 Metern, Freunde, entweder sind wir schon mal jetzt hier gefühlt 3 Sekunden zu schnell oder wie auch immer. Und ich fand's einfach gut, dass du da die Gruppe schon sich schneller vielleicht finden und auf die richtige Pace eingrufen konnte. Und ja, vielleicht gibt es auch Leute, die hier zuhören und denken, hö, komm, come on, 2 Sekunden hin oder her, 5 Sekunden hin oder her. Es ist einfach da, wo wir früher unterwegs waren, nicht so angenehm, jetzt zwischen 3.0 und 3.16 hin und her zu wechseln, sondern bestenfalls bis halt 3.08 gelaufen, more or less genau. Und von dem her fand ich das schon sehr angenehm, wenn das relativ schnell gut geklappt hat, ja.
Aber das ist hier ein wesentlicher Punkt. Da kommen wir nochmal auf das berühmte Technical Meeting. Ja, also für alle, die das noch nicht erlebt haben, am Tag vorher gibt es ein Technical Meeting, wo die Elite-Läufer sich alle treffen. Idealerweise auch die Tempomacher alle da sind. Aber meistens ist es ja der Fall. Da werden bestimmte Gruppen eingeteilt, bestimmte Tempomacher zugeordnet, etc. pp. Ich kenne noch die Zeiten, wo da gefeilscht wurde, wo da Manager sich Nase an Nase gegenüberstanden und gesagt haben, nee, wir wollen aber so oder wir wollen den Tempomacher so. In den letzten Jahren habe ich das anders erlebt. Da waren die Sachen vorher geklärt. Ja, da wurde praktisch eine PowerPoint ja nur noch an die Wand geworfen.
Soll ich dir sagen, wie das geklärt wurde, klar, Ralf? Ja. Da wurde wahrscheinlich entweder bei Philipp oder bei Marc wahrscheinlich Tag und Nacht entweder das Athleten-Office belagert oder ihr Hotelzimmer belagert oder ihr Handy hat einfach durchgeklingelt. Und die wurden einfach 3 Tage im Vorfeld wahrscheinlich schon mürbe gemacht. Und dann konnte man am Ende so voll, hat man so eine PowerPoint aufgeklickt, okay, wir machen sie jetzt so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, Philipp, wie ist das so? Hat sich das einfach auf die Tage vorher verlagert?
Ja. Also ganz ehrlich, ja, es ist meistens schon irgendwie, also es passiert nicht erst vor Ort, wenn die PowerPoint-Präsentation an der
Wand hängt. Aber das gab es. Ich kenne diese Technical Meetings noch, wo die sich da die Köpfe heiß geredet haben und das Ding nicht zu Ende ging.
Nein, also wenn wir die Zeiten sozusagen dort vor Ort an die PowerPoint ranknallen, dann ist das meistens auch so gegeben. Natürlich, wenn jetzt auf einmal der Athlet sich am Morgen schlechter fühlt, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn Eliud Kipchoge in seiner Zeit läuft ganz vorne weg, weil er der Top-Athlet ist, auf dem wir sozusagen das ausrichten, dann hat er halt meistens dann den Luxus gehabt, würde ich jetzt mal so sagen, dass er die Pace vorgibt, klar, für seine Pacemaker. Und dann gibt es natürlich Gruppe 2, 3 und weiter hinten. Und da sind es natürlich immer Absprachen mit den Trainern oder mit den Managern, was die präferieren anzulaufen. Und natürlich ist es so wie überall im Job oder wie auch immer, natürlich ist es für den einen oder anderen vielleicht nicht immer die perfekte Ausgangssituation oder die perfekte Angehensweise. Aber wir können nicht garantieren, dass jeder eine Pacemaker-Gruppe bekommt. Also sonst hätten wir genauso viele Pacemaker wie Einzelathleten. Also es ist natürlich immer ein heikles Thema, aber ich würde sagen, dass wir da immer in Berlin ziemlich gut aufgestellt sind, was das Thema Pacemaking angeht.
Leute, ihr kennt das. Nichts ist besser, als morgens so richtig schön ausgeschlafen, aufwachen und sich auf den neuen Tag freuen. Leider ist das oft nicht so. Gerade in meinem Alter, qualitativer Schlaf nimmt da durchaus mal ab. Und wenn man dann noch viel Sport getrieben hat und so halb wach ist nur morgens, ist nicht schön. Oder wenn man zu früh morgens den Podcast aufzeichnet, das ist auch nicht so schön. Schlaf bleibt also extrem wichtig, vor allen Dingen auf die Schlafqualität. Und wir haben mit unserem Partner Avea für euch was ganz Besonderes, nämlich Serenizer heißt das. Und da werdet ihr auf einen natürlichen Weg mitgenommen in besseren Schlaf, mit besseren Schlafzyklen. Und nicht einfach nur abgeschaltet, wie zum Beispiel mit Melatonin, solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Denn das Ganze ist klinisch getestet und bietet euch wirklich ein super Produkt für eure Schlafqualität.
Genau, Ralf. Und wir wissen ja, Schlaf extrem wichtig natürlich für Regeneration, für Performance. Und das ist in unserem Leben und auch in eurem Leben natürlich von entscheidender Bedeutung. Ich hatte jetzt auch doch ein paar stressigere Monate hinter mir und habe gemerkt, dass mein Schlaf ganz schön gelitten hat. Das lässt sich heute ja auch mit den verschiedensten Tools sehr, sehr gut tracken. Deswegen bin ich jetzt schon ganz großer Fan von Serenizer und freue mich über die Partnerschaft mit Avea, denn Serenizer hilft euch schneller einschlafen in einem Zustand sozusagen von Ruhe und Entspannung. Es hilft tiefer und vor allem länger zu schlafen und vor allem, und das hat bei mir zuletzt wirklich lange gefehlt, auch erfrischt aufzuwachen. Also es hilft ja auch nichts, wenn ihr sagt, ihr schafft irgendwie 8 Stunden zu schlafen, aber ihr fühlt euch am nächsten Tag trotzdem komplett gerädert, und deshalb möchten wir euch mal den Serenizer ans Herz legen. Das Ganze findet ihr in unseren Shownotes natürlich, auch weitere Infos dazu unter avea-live.com/bestzeit, und mit unserem Code Bestzeit bekommt ihr 15% Rabatt auf eure erste Bestellung.
Und gebt euch und Serenizer ein bisschen Zeit, denn Biologie braucht Zeit. Nochmal, nicht mit Melatonin einfach das Ganze abschalten, sondern da ruhig reinkommen. Deshalb gibt es auch eine 90-Tage Geld-Zurück-Garantie für Qualität für euch. Ja, also mal um die Tiefe der Aufgabe für euch zu Hause mal zu verdeutlichen. Philipp hat das ja schon gesagt. Vorne ist es vergleichsweise einfach, weil du hast deinen Top-Athleten oder du hast deine 2, 3 Top-Athleten, die setzen eine Pace und dann wollen die das laufen. Da ist übrigens nicht egal, ob man 1 Sekunde oder 2 Sekunden anders hat. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, weil da Exaktheit eben gefragt ist und ein Unterschied entsteht zwischen der ersten und der zweiten Gruppe, der am Anfang sehr klein sein kann, aber wesentlich ist für das, was dann zum Beispiel Halbmarathon durchgegangen wird. Aber dann hast du ja eine internationale Norm, die noch gelaufen werden will. Ja, also für zum Beispiel eine EM oder WM, ja, ist ja immer ein großer Andrang bei euch in Valencia, also auf den bekannt schnellen Strecken. Dann hast du, ich erinnere mich ja x Male, Qualifikationen für Olympia. Ja, wichtiges Thema, sehr unterschiedlich, aber in den Nationen. Ja, erinnert euch, als die Japaner sich erstmal für ihre Ausscheidungen qualifizieren mussten. Ja. Und dann hast du plötzlich eine größere Gruppe an japanischen Athletinnen. Ja, ich glaube, bei den Athletinnen war die Dichte damals noch ein bisschen härter, aber auch Athleten, die auch eine spezifische Pace haben wollen. So, und die ist dann vielleicht 2 Minuten oder 1 Minute unterschiedlich zu einer anderen Norm, die für andere Nationen gilt oder für Europa gilt. Ja, oder. Dann hast du noch deutsche Spielflächen. Also da hast du ja easy 3, 4, 5 unterschiedliche Pace-Gruppen. Und na klar gibt es dann mal welche, Philipp, du hast es bei deinem PB ja in Valencia auch erlebt. Was mache ich jetzt? Das eine ist vielleicht ein Hauch zu schnell, das andere ist ein Hauch zu langsam. Was mache ich jetzt? Ja.
Und da hat man in der Regel nicht allzu viel Zeit, sich zu entscheiden.
du hast ja die ersten 2 Kilometer letztlich, ne? Du hast die ersten 2 Kilometer. Ja, dann bildet sich die Gruppe, ja, und dann ist das erstmal für dich gesettet, ne?
Ja. Ja, also ich hatte in Berlin zu meiner Zeit natürlich ganz oft das große Privileg, dass ich, und auch Glück, muss man sagen, dass ich da sehr, sehr gut versorgt und umsorgt wurde, was Pacemaker anbelangt. Und das ein oder andere Mal war ich ja dann auch bester Deutscher. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht wie oft, auf jeden Fall 2015 war ich und 2021 glaube ich auch. Also deswegen, da hatte ich schon echt immer also absolut top Bedingungen, und auch das Setup drumherum war immer so, dass ich da beste Unterstützung erfahren habe. Also auch Beispiel, weil wir von Bottle Klaus gesprochen haben, ich hatte auch die Möglichkeit, einen eigenen Radfahrer mitzubringen, der mich immer im Training unterstützt hat, Jonas Fischer, den werden hier im Podcast-Hörer auch noch einige kennen, dass der mitkommen durfte und er dann quasi mir die Verpflegung an den ausgeschriebenen Verpflegungspunkten geben konnte. Ist ja auch so ein Ding, was daraus entstanden ist, dass ich, als ich das erste Mal so ein bisschen das üben wollte in einem reellen Setting und in Frankfurt, schon lange, er muss wahrscheinlich noch 2, 3 Jahre vorher gewesen sein, als Pacer dabei war, um mal so diesen ganzen Ablauf zu erleben und auch zu gucken, wie ist das denn, wenn ich jetzt in einer schon für mich ja dann auch flotten Pace so eine Flasche vom Tisch und trinken, und was macht das mit mir? Und da gab es eben den Umstand, dass bei Kilometer, ich glaube bei Halbmarathon, war jetzt für mich in der Situation als Pacemaker nicht entscheidend, aber das hat eben dazu geführt, dass ich dachte, ey scheiße, da war die Flasche einfach von mir nicht mehr da, weil die entweder versehentlich runtergestoßen wurde oder versehentlich von einem anderen Athleten vor mir vom Tisch genommen wurde. Im reellen Szenario, wenn du Marathon laufen willst, ist das nicht so cool. Und da dachte ich mir, Mensch, das wäre ärgerlich, wenn du da jetzt irgendwie 12 Wochen, 16 Wochen dafür trainiert hast, womöglich top drauf bist und dann willst du das ja irgendwie zumindest, man möchte Risiken minimieren. Und so bin ich damals eben auch dann auf Berlin zugegangen, habe gefragt, ist das denn denkbar und so weiter. Und da ist mir sehr häufig darauf dann entgegengekommen. Und deswegen, ich habe immer den Eindruck, dass da sehr viel versucht wird, möglich zu machen für Top-Athleten. Klar, es geht medial immer um Streckenrekord, um Weltrekord, sowas. Aber ich finde auch eben dahinter, also gerade für deutsche Athleten, aber man kennt natürlich auch genügend andere Athleten aus anderen Nationen, die auch nicht ohne Grund nach Berlin kommen, die da einfach im Rahmen der Möglichkeiten, also Philipp hat ja gesagt, ihr könnt nicht 20 Pace-Gruppen machen, aber man versucht ja dann einen Konsens zu finden, auch für die Gruppen hinter der Spitzengruppe. Das ist manchmal, glaube ich, gar nicht so trivial. Also dann geht es ja, wie gesagt, vielleicht um eine internationale Quali und die ist halt nicht überall gleich. Und dann wird geguckt, manche wollen vielleicht ein bisschen aggressiver angehen, manche wollen eher ein bisschen progressiver versuchen, sowas zu gestalten. Da muss man dann ein bisschen verhandeln oder wahrscheinlich im Zweifelsfall aus eurer Sicht entweder Marc oder du dann auch mal ein Machtwort sprechen, sagen, so wird's jetzt gemacht, end of discussion. Und bei den Frauen, das weil wir vorhin das ein bisschen scherzhaft gemacht haben mit Steffen Ulitschka, ich erinnere mich an die Szene. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es beim Marathon war.
Es war oder
mal bei einem Halben. Es war beim Halben, gell? Und da haben wir dann auch, wir nennen es keine Namen, aber verschiedene Athletinnen waren das ja dann und oder Personen ihres engeren Umfelds, nennen wir es Berater und oder in Trainerfunktion, sich sehr darum behagt, wer denn jetzt Anspruch hat, dass Steffen ihm gehört sozusagen. Und ich weiß gar nicht, wie das am Ende gelöst wurde. Wahrscheinlich von euch irgendwie, weil da bist du ja in der Position von Steffen, der auch voll angeschmiert, weil du denkst so, ey, ich bin für den Veranstalter da, ich mache für den Tempo, für den, wo es gesagt wird dann am Ende. Aber da gab es eine gewisse Anspruchshaltung, die sich da so
Und wenn ich das richtig erinnere, war das auch nicht die Diskussionsfläche in dem Technical Meeting, sondern danach, morgens oder? Direkt vorm Lauf.
Oder vorm Lauf noch, Lauf. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ja.
Ja, ja. Ja, ich kann mich nicht mehr ganz genau an die Situation erinnern. Ich weiß auch gerade nicht, ich glaube, es war sogar beim Marathon, kann es sein.
Oder war es beim Marathon? Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ich meine, das wäre gewesen, als Eilish McCogan Halbmarathon gelaufen ist.
Okay, es kann auch gut und gerne
Stimmt,
sein,
aber
wer das ja kennt, natürlich bei den Damen, grundsätzlich ist es ja so, bei den Damen ist es ja immer ein bisschen einfacher, Pacemaker zu finden, jedenfalls zu finden. In Berlin, jetzt nicht in London, weil da ist es ein Women's-Only-Race, da dürfen nur Frauen die Frauen pacen, aber bei uns in Berlin dürfen ja auch die männliche Athleten die Frauen pacen. Und gerade natürlich, wenn wir jetzt über die deutschen Damen reden, versuchen wir ja immer, jede abzuholen und jede versuchen, bestmöglich zu unterstützen, gerade wenn wir davon sprechen, irgendwelche Normen oder Qualizeiten oder was auch immer für einen Kader oder so zu erreichen. Das ist gar keine Frage. Und ihr habt es ja gerade selber schon angesprochen, wir fragen natürlich Pacemaker an, die diesen Job übernehmen können, aber natürlich fragen auch die Manager oder die Trainer oder die Athleten selbst Personen an, ob sie Lust haben, in Berlin zu pacen. Das ist dann natürlich mal Abwägungssache, ob wir die stellen oder ob die das unter sich ausmachen. Und da kann es natürlich dann mal zu Diskussionen kommen oder zu Reibereien. Also ich weiß auch aus Berichten, dass es auch mal im Trainingslager heiß diskutiert wurde, in St. Moritz, wer darf denn jetzt wen haben oder wer ist für was zuständig. Und aber also aus Veranstaltersicht, klar, wenn wir den Pacemaker stellen, dann sagen wir natürlich, okay, gut, du bist jetzt, oder das Management von ihm hat für die Person angefragt, dass wir ihn stellen und auch für die eine Athletin. Aber grundsätzlich ist es so, sucht euch die Pacemaker selbst aus am Ende, so nach dem Motto, und wir schauen, was wir daraus machen oder was möglich ist. Deswegen, es ist ein heikles Thema, ich kann es auch voll verstehen, gerade wenn es jetzt um Pacemaker geht, die schon lange Erfahrung im Pacemaking, also im Pacemachen haben. Da gibt es ja einige, auch sehr gute deutsche Athleten, ihr habt Steffen ja schon gerade angesprochen, aber da gibt es ja auch noch einen Simon Stützel, der es schon Ewigkeiten macht und auch wirklich konstant und immer eine Bank ist. Also da gibt es ja wirklich einige und von daher, ja, es ist immer sehr schwierig zu handeln, aber es findet sich am Ende dann doch immer eine Lösung.
Also unser Felix Blinke hat ja auch mal relativ kurzfristig, da war, glaube ich, jemand ausgefallen, wenn ich das richtig erinnere, oder konnte nicht in dem Bereich laufen, jedenfalls einer japanischen Athletin geholfen.
Ja.
Und die war ja endlos dankbar. Also sie selber, ja, weil die dann eine super Bestzeit in 2020, glaube ich, gelaufen ist, ne?
Genau, das war das nicht sogar 22?
Ich glaube 22.
22 oder 23, eins von beiden.
Ja, vielleicht auch 23, ja, eins von beiden.
Aber ich kann mich daran erinnern, sehr gut daran erinnern, da, ohne jetzt Felix zu nahe zu treten, da war er noch deutlich besser in Form.
Moment. Er hat seinen Job in London hervorragend bewältigt, hat Kai Pflaume zu einer wirklich grandiosen Bestleistung geführt, ja, ohne sich zu verausgaben und nebenbei noch die sechste Medaille abgeholt für die Mädels.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, Chapeau. Da sagst du schlecht drauf. Stelle. Hallo. Nein, aber ich glaube, er war eine Stunde schneller, ne, mit der Japanerin. Richtig,
ungefähr. Nein, aber ich kann mich noch gut an die Situation erinnern. Das war schon sehr cool. Also da hat er sie ja wirklich bis zum Brandenburger Tor sozusagen gepaced. Und die Japanerin kam wirklich mit einer sehr guten Zeit und mit einer PB da raus und sie war unglaublich dankbar, auch ihr Manager.
Ich glaube, danach. Für sie war es die Olympia-Quali rückblickend. Ja, das wusste man so. Da natürlich noch nicht, weil man in Japan ja diese krasse Konkurrenzsituation hat. Aber am Ende hat die Zeit, das hat der Felix mir dann irgendwie nach Paris erzählt oder vor Paris, dass sie mit der Zeit aus Berlin dann tatsächlich Japan vertreten durfte dort.
Ja, das kann gut sein, ja. Aber der Manager hat uns auch im Nachhinein nochmal geschrieben, hey, es hat super, es hat wunderbar geklappt und tausend Dank und ganz viele Lobeshymnen auf Felix. Also muss man sagen, ist doch top, wenn sowas funktioniert. Felix hat sich auch akribisch darauf vorbereitet, weil, wie du schon sagst, also man muss ja auch erstmal 2,20 oder in dem Bereich überhaupt laufen können und konstant pacen.
Gleichmäßig pacen ist ja noch was anderes als selber auf eine Bestzeit laufen, ne? Das ist ja noch was
genau,
ganz anderes.
Genau, ja. Weil man sagt ja eigentlich, wenn man jetzt so 2,20, 2,21 konstant pacen kann, muss man ja eigentlich eine PB haben, die ein paar Minuten schneller ist.
Ja,
also,
ja.
Weißt du, so von der Konstanz her. Also,
absolut.
Das ist ja. Du kannst ja nicht all out einen Pacer-Job annehmen, wo du denkst, oh, ich weiß aber heute nicht, ob ich das überhaupt kann. Deswegen ist es schon Chapeau an dieser Stelle. Und natürlich, Felix, du weißt es, war es natürlich nur ein Spaß. Und auch Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, dass für die sechste Medaille in London, das war natürlich auch eine sehr, sehr coole Geschichte.
Vielleicht.
Lass mich noch mal einmal, sorry, ja. Philipp, lass mich noch mal einmal bei Japan bleiben, weil das ist ja auch eine spezielle Connection. Japan hat selber ja mit Tokio ein herausragendes Rennen und so weiter und so weiter. Die haben noch ein paar andere sehr, sehr gute Rennen, die auch mit sehr schnellen Zeiten weggehen können. Aber auf der anderen Seite ja immer wieder auch das Bestreben, in Berlin zu laufen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Klar, da gab es natürlich mit Takahashi auch mal eine Legacy, ja, die sehr weit zurückreicht. Ja, da bin ich noch auf dem Motorrad durch den Nebel gefahren, weil die Helikopter nicht fliegen konnten. Da gab es so eine Live-Übertragung in Japan dazu, ja, weil die damals die Technik hatten, um das zu übertragen. Ja, wir hatten nur einen Helikopter, der konnte nicht fliegen, und die Japaner hatten eine digitale Technik und konnten tatsächlich eine Kamera da übertragen. Aber das ist ja schon ein besonderer Connect zwischen Berlin-Marathon und Japan. Ja, wie stellt sich das für dich dar und hast du eine Idee, woher das kommt? Also so Kleinigkeiten. Esa, noch einen gefunden, hat super geklappt. Trägt ja dazu bei, dass diese Verbindung immer wieder bestätigt wird praktisch, ne?
Du hast es ja gerade schon gesagt mit Naoko Takahashi, die hat ja hier um die Jahrtausendwende sehr gut performt in Berlin. Und ich weiß nicht, ob davor schon mal jemand so starke Präsenz in Berlin aus Japan ausgelöst hat. Aber seitdem würde ich sagen, ist dieser Connect nochmal viel größer geworden, weil auch dann natürlich die Manager von damals oder die Trainer von damals sich an sowas halt auch erinnern. Und wir haben jedes Jahr zig Japanerinnen und Japaner am Start. Das ist unglaublich. Und die wollen alle irgendwie nach Berlin kommen und hier laufen, weil sie wissen, okay, zu 90% liefert Berlin auch. Oder zu 95%, wenn jetzt das Wetter nicht vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht. Aber auch letztes Jahr, ihr kennt die Temperaturen von letztem Jahr, zwei japanische Männer in den Top 10, also einer Fünfter, einer Siebter geworden. Bei den Frauen war auch, glaube ich, eine Dame in den Top 10. Ist so unglaublich. Also die liefern ja auch alle auch. Und die Dichte, die auch in Japan ja herrscht, wie viele Männer gibt es da, die unter 2,10 laufen,
ja,
zum Beispiel? Das ist ja sehr unfassbar. Und tatsächlich ist es so, auch wenn man jetzt vorausschauend blickt, also na klar, dieses Jahr werden auch wieder bestimmt einige Japanerinnen und Japaner da sein. Und das ist immer, ich finde die japanische Kultur oder die japanischen Athleten immer super, super nett, super zuvorkommend, super freundlich. Das ist unglaublich. Die nehmen die 24, 26, 27 Stunden Reise auf sich und sind dann meistens auch hier schon deutlich früher als andere Athleten, um sich zu akklimatisieren, gehen dann nochmal auf den Track, die fragen an, ob sie auf den Track können, hier am Olympiastadion zum Beispiel oder so, oder machen richtige Einheiten noch. Und Es ist eine ganz andere Welt. Ich würde es ganz anders erklären, wie jetzt zum Beispiel mit Afrikanern zu arbeiten, weil das sind ja, japanische Kultur ist ja auch so, die wollen zum Beispiel auch nie in Doppelzimmern schlafen. Die schlafen meistens alle alleine in einem Zimmer. Und dann kommen die, wenn man jetzt so 15 japanische Athleten hier in Berlin hat, kannst du nochmal mindestens das Gleiche an Stuff dazu rechnen. Ne? Also das ist krass. Aber die sind unglaublich lieb und nett, herzlich. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber ich glaube, diese Verbindung ist schon aus so lang, weil natürlich Marc Milder hat natürlich auch durch die AWMMs und durch Tokio die Verbindung natürlich jedes Jahr zu Japan und er ist ja auch regelmäßig dann vor Ort beim Tokio-Marathon. Und daher kennt man sich natürlich auch. Also, und wenn man die Kontakte halt auch so gut pflegt und nutzt, und dann entsteht da natürlich auch eine wirklich gute Verbindung und ja auch eine Art von Vertrauen, dass wir halt auch, auch liefern können und auch meistens liefern. Und ich glaube, das ist mit so der ausschlaggebende Punkt, warum die auch immer nach Berlin kommen wollen.
Und das Frühstück, das japanische Frühstück oder die japanische Ecke beim Frühstück, die gibt es, glaube ich, immer im Interconti, wenn ich das richtig weiß, ne?
Ja, wir sind aber nicht mehr im Interconti jetzt gewesen, letztes Jahr und dieses Jahr auch nicht. Aber ja, du hast recht, das Interconti, das hat immer eine japanische Ecke gehabt, ja.
Ja. Was ist denn der Unterschied, weil du sagst, das ist anders mit afrikanischen Athleten, denen macht das nichts aus, wenn die zu dritt im Zimmer sind?
Ja, so ist es. Also Philipp war ja auch schon mal in Kenia und er kennt die Gegebenheiten ja auch vor Ort. Also viele Personen leben auf engstem Raum sozusagen mit mehr als ein oder zwei Leuten. Und ja, teilweise ist es auch in Berlin so, da denkt man sich, hey, ihr habt ein Doppelzimmer, ihr könnt auch da nur zu zweit drin schlafen. Ihr müsst da nicht noch zwei, drei andere dazu holen, so im überspitzten Sinne. Aber die fühlen sich halt
wohl in der Gemeinschaft, ne?
Ja, in der Gemeinschaft wohl, anders wohl wie vielleicht jetzt Europäer oder Japaner. Ja. Und so ist das einfach. Und das sind so die mit grundverschiedenen Dinge, die fühlen sich halt einfach wirklich anders wohl. Und das muss man respektieren und auch damit umgehen. Also so wie Japaner dann halt auch gerne in Einzelzimmern schlafen. Und wenn es einfach die Gepflogenheiten so sind, dann müssen wir in Berlin auch damit arbeiten und auch umgehen können. Und das versuchen wir bestmöglich auch zu gewährleisten, auch wenn es immer sehr, sehr viele Athleten und Athleten in Berlin gibt aus Japan.
Wenn wir jetzt vielleicht mal auf das konkrete Doing deines Jobs blicken, dann muss man natürlich erstmal sagen, also klar, du bist ja dann mit Marc verantwortlich, mit Marc Milde, nicht nur für den Marathon, sondern ihr habt ja eigentlich ganzjährig Veranstaltungen, wo es ja auch Elite-Starterfelder gibt. Ne? Sicherlich nach dem Marathon, Halbmarathon, ganz großes Thema. Aber es gibt auch die City Night im Sommer, die für mich total underrated ist. Also das ist natürlich jetzt kein kleines Event, aber ich finde, die geht natürlich immer ein bisschen unter im Vergleich zu Halbmarathon und Marathon. Ist aber ein übelst geiles Event. Ende Juli, Leute, falls ihr einen schnellen Zehner sucht. Mit einem
1. August.
Was? Das ist, ich glaube, das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, dass es im August stattfindet. Das war immer so 27., 28., 29., Juli. Okay, 1. August diesmal. Sehr cooles Event abends, Sonnenuntergangssetting und Kudamm ist natürlich auch immer geile Stimmung. Aber das heißt, ihr habt natürlich potenziell ganzjährig zu tun mit unterschiedlichen Events. Highlight-Event, klar, ist sicherlich der Marathon, das, was auch international medial mit Sicherheit die größte Aufmerksamkeit hat. Jetzt sind wir ja so gerade nach den Frühjahrsmarathons, also wahrscheinlich ein paar haben wir noch, ich weiß gar nicht,
was gibt's noch. Nach den harten Einschlägen, die wir schon erlebt haben, genau.
Ja, genau, dann kommen natürlich solche Sachen, die jetzt hier in London abgeliefert wurden. Wir gehen ja mal davon aus, du wirst uns nicht sagen dürfen, wer schon auf der Startliste steht, deswegen fragen wir das nicht, aber wann würdet für euch das Verpflichten von Athleten beginnen? Weil wir haben das teilweise jetzt von der Valencia schon mal mitbekommen, von deutschen Athleten, die, ich glaube, das war sogar öffentlich, deswegen kann man das sagen, die, glaube ich, jetzt nicht, also was heißt nicht die größten Freunde von euch sind, aber es gab wohl mal ein paar Leute, die halt, wenn sie in Berlin kein so gutes Rennen hatten, dachten, Mensch, da frage ich mal noch vor einigen Jahren kurzfristig in Valencia an, und irgendwann hatten sie wohl mal gesagt, wir sind nicht die Resterampe von Berlin.
Ja.
Also meldet euch bitte im, was auch immer, Januar am besten schon an, ansonsten kommt ihr nicht mehr drauf. Oder wenn ihr sagt, ihr wart in Berlin, dann no chance, so ungefähr. Deswegen, ja, ist ja spannend, aus einem absoluten Top-Bereich, wartet ihr üblicherweise ab, wie die Frühjahrsmarathon-Ergebnisse sind, und jetzt habt ihr dann beispielsweise die Option, wir nehmen jetzt entweder Save, würde Sinn machen, weil natürlich auch nicht nur der Schnellste, passt auch zum großen Sportartikelhersteller, der schon über viele Jahre mit euch zusammenarbeitet, Biomif natürlich auch potenziell, Jacob Geblimo, wartet ihr ab und dann geht ihr auf die zu, oder seid ihr mit denen womöglich schon seit Berlin letztes Jahr in Kontakt? Ne? Save als Vorjahressieger steht bestimmt auch natürlich ganz oben auf so einer Wunschliste, macht es jetzt vermutlich aber auch nicht leichter mit dem Outstanding-Ergebnis von London. Ab wann werden solche Deals üblicherweise bei euch gemacht?
Also ich fange mal von vorne an. Du hattest ja gesagt, richtig, dass wir nicht nur den Marathon haben, sondern natürlich auch den Generali Berliner Halbmarathon im Frühjahr, der war ja jetzt erst vor knapp 5 Wochen. Denn die City Night, underrated, stimme ich dir voll zu, aber jetzt seit 2-3 Jahren wird die auch ein bisschen europäischer oder internationaler, allgemein ein bisschen größer, weil wir stehen ja jetzt auch auf dem World Athletics Kalender, sozusagen, sprich die internationalen Athleten, also wir beschränken es jetzt mal erstmal nur auf Europa, kommen alleine drauf und melden sich halt bei uns. Und deswegen ist das ja auch sehr cool. Letztes Jahr zum Beispiel war ja auch eine Eilish McColgan da oder eine Chloe Halbier, Nationalrekordhalterin, jeweils von ihrem Land auf verschiedenen Distanzen. Also da tut sich auf jeden Fall was. Also man kann sich übrigens auch noch anmelden, davon mal so ein kleiner.
Ja, gerne. Aber eine wichtige Frage, weil das ist ja für einen Halbmarathon und Marathon nicht so einfach, ne?
Genau, das ist für den Halbmarathon und Marathon nicht so einfach. Da kann man sich nur in den Lusttopf schmeißen. Für den Marathon dieses Jahr ist natürlich schon erledigt, aber für einen Halbmarathon, da wäre es auch noch möglich. Da kann man auch nochmal die Webseiten durchstöbern. Aber jetzt zu dem sportlichen Teil. Wann fangen die konkreten Gespräche an? Also, sagen wir so, wir machen ja das Gleiche auch für einen Halbmarathon. Sprich, wer sich im Januar oder Februar für einen Marathon bei uns meldet, dem sagen wir erstmal, okay, warte mal noch bitte ein bisschen ab, weil wir sind gerade mitten im Halbmarathon. Und selbst da sind noch Gespräche, die zu führen sind. Und wie ihr schon gesagt habt, im Frühjahr sind Boston, London die großen Dinge. Und danach ist ja nochmal so viel Bewegung in der Welt, was die Top- und Spitzenathleten angeht. Wer jetzt einen schlechten Frühjahrsmarathon hatte, der will auf händeringend nach Berlin, Chicago oder Valencia im Herbst. New York mal ausgeklammert, da wollen sie natürlich auch hin, aber da läufst du nicht wegen der Zeit, sondern da läufst du fürs Prestige und für im Zweifel für einen Sieg. Oder für die Major Top-10-Platzierung natürlich. Aber im Frühjahr würde ich schon sagen, ja, jetzt so in dem Bereich des Jahres fängt man dann an, konkret mit den Athleten, den Managern, den Coaches zu sprechen. Du weißt es ja aus deiner eigenen Erfahrung auch, wann da so ein bisschen drüber gesprochen wurde. Und ich werde natürlich keine Namen verraten, die auf der Liste stehen, aber natürlich ist es so, wir werden vermessen zu sagen, dass wir nicht Interesse haben an den Big Playern in der Welt. Also da zähle ich ja jetzt auch zum Beispiel einen Save, einen Kjeldscher Kiplimo, aber auch einen John Courier dazu. Ja. Das sind ja die, würde ich sagen, aktuell die 4 Big Player, wo man sagt, hey, da ist es möglich, dass sie den Weltrekord eventuell sogar nochmal unterbieten könnten. Was der Sabe selber im Interview gesagt hat, dass er sieht es nicht lange, dass der da steht. Ist auch eine mutige Aussage kurz nach dem Rennen, finde ich, aber Respekt dafür. Nein, wir wären vermessen, wenn wir nicht Interesse an irgendeinem von denen hätten. Also gar keine Frage. Aber dann ist es ja auch immer die Sache, okay, wie weit kann man sich konkurrieren auch mit den anderen? Es kommt ja manchmal auch darauf an, wo möchte das Management oder der Athlet gerne laufen. Es ist ja nicht immer nur eine Sache des Geldes wegen, ob wir jetzt mit Chicago oder New York oder Valencia konkurrieren müssen oder auch wollen, sondern auch ein Sava hatte jetzt eine Top-Erinnerung an letztes Jahr bei uns, zum Beispiel. Wenn er zu seinem Manager sagt, hey, ich würde da gerne wieder laufen, dann wird da wahrscheinlich auch Rücksicht genommen. Kjelča war zum Beispiel noch nie bei uns in Berlin. Der hatte gute Erinnerungen mit Valencia gemacht, weil er dort ja auch schon mal den Halbmarathon gewonnen hat, in damals noch der Weltrekordzeit. Kiplimo war zum Beispiel auch noch nie bei uns. Also es ist so eine Sache, was möchte der Athlet, was möchte das Management? Natürlich spielen da auch die Brands ein bisschen vielleicht mit.
Ich wollte es gerade sagen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich könnte mir vorstellen, also ich formuliere es nicht so spekulativ, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass je nachdem, was für ein Ausrüstung du hast, natürlich da auch zumindest mal angemerkt wird, dass man gewisse Präferenzen hätte, wo man vielleicht startet.
Na klar, das spielt alles eine Rolle. Also es kann deswegen auch gut und gerne sein, dass ein Kiplimo in Chicago startet oder woanders startet. Klar. Also deswegen, es ist nicht einfach zu sagen, es ist auch kein einfaches Themenfeld, weil da sehr viel Gespräche im Hintergrund stattfinden. Du hast ja auch nicht nur die vier, du hast ja auch alle Deutschen, wo man sagt, hey, fahren die jetzt zu EM nach Birmingham, wollen sie da laufen? Fahren sie lieber nach Berlin, weil sie sich bei einem heimischen City-Marathon auf Major-Ebene gerne konkurrieren wollen oder den Versuch geben wollen, da schnell zu laufen, für einen Kader-Norm oder was auch immer. Aber du kannst ja auch nach Valencia gehen, weil Valencia ist das erste Wochenende, was für die Olympia-Quali zählt.
Aber da würde Valencia natürlich jetzt wieder sagen, yo, Freunde, ihr lauft erst in Birmingham, ja, dann versucht das mal in Berlin und dann kommt er zu uns. Dankeschön, ja.
Na klar, das ist natürlich die Sache, die Aussage mit der Resterampe kenne ich auch, die habe ich auch gelesen. Ja. Aber grundsätzlich ist es ja so, als Athlet den ersten Versuch für die Olympianorm eventuell zu machen, ist ja natürlich auch attraktiv.
Absolut.
Sei es für einen Afrikaner, für einen Japaner, für einen Deutschen oder für einen Europäer im Allgemeinen. Also wenn du denn schon mal den Schuss genommen hast und die Quali abgehakt hast, kannst du ja entspannter dein nächstes Jahr planen.
Klar.
Also deswegen, es gibt dieses Jahr viele Möglichkeiten für alle Athleten, aber nochmal, wir wären vermessen zu sagen, dass wir kein Interesse an den großen Namen haben, die jetzt auch in London gelaufen sind.
Da vielleicht noch mal die Frage,
ich wollte kurz wegen Budget fragen. Ja, das ist vielleicht die nächste Frage. Nur einmal
keine kurz. Zahl, ich weiß, du wirst keine Zahl nehmen.
Die will ich aber wissen. Nee, einfach noch mal eben zum Verständnis. Würdest du, Philipp, ausschließen, dass man Birmingham und Berlin überhaupt versuchen kann, sollte? Würdet ihr das ausschließen wollen von euch aus?
Also, ich würde mal vorsichtig formulieren.
Sehr nah, ne?
Sehr nah. Also, also vor allem, wenn man denn auch sieht, das Streckenprofil in Birmingham.
Ja,
ist also, wenn man da all out geht und mit den einigen hundert Höhenmetern, dann sind deine Beine danach auch eigentlich gekocht und dann brauchst du auch erstmal ein bisschen Ruhe, glaube ich. Also ich glaube, der Zeitfaktor spielt da nicht für Berlin und Birmingham in einem Jahr, würde ich sagen. Also ich glaube, da müsste man schon weiter hinten noch einen Marathon laufen. Deswegen, ich glaube, es werden nicht viele versuchen, das zu machen.
Das ist sehr nah, ne? Also wir reden von Anfang August tatsächlich Birmingham, ne? Das ist ja auch vergleichsweise später für eine EM, eine relativ harte Strecke mit ordentlich Profil und sicher ja auch mit einer sehr guten Konkurrenz, weil wir auch in Europa jetzt nicht mehr ist, nur Europameisterschaft, damit kommst du nicht mehr weiter. Deshalb wird das schon spannend zu sehen, wie da sich auch die Deutschen taktisch verhalten, wie sich auch die anderen Europäer taktisch verhalten. Ne? Also was ist dann Tango? Und jetzt wolltest du noch eben das Budget nennen, das du zur Verfügung hast.
Ich würde noch eine Sache zu Birmingham sagen zur Europameisterschaft im Allgemeinen. Und als Europäer oder fährst du ja auch nicht nach Birmingham und um zu sagen, hey, ich schau mal, wie es mir nach 30 geht, wenn ich keine Chance habe, auszusteigen, ja, dann mache ich halt in 6 Wochen Berlin. Ich glaube, das sollte auch nicht die Motivation sein, zu einer EM und sein Land zu repräsentieren. Also entweder du
zumal es den Teamwettbewerb ja auch gibt.
Genau, also entweder du committest dich auf die EM voll oder du nimmst den Herbstmarathon. Natürlich spielt der DLV da auch immer eine Rolle, aber oder denn die Normen oder die Kaderzugehörigkeiten, aber ich würde sagen, das ist nicht möglich.
Ja, und eine Kadernorm laufen in Birmingham ist, glaube ich, auch extrem schwierig. Dafür sind die Kadernormen zu gut.
Ja.
Absolut.
So, jetzt nochmal eben zum Budget, genau. Ja.
Genau, Budget ist natürlich eine interessante Frage. Es ist ja erstaunlich, dass ihr in der Vergangenheit auch einen Elliot so lange hattet. Und wir haben vorher kurz darüber gesprochen, das liegt jetzt sicherlich auch daran, dass dann derjenige oder so ein Star wie er, aber auch Bekele war ja schon häufiger da, dass die ja offensichtlich gute Erinnerungen an Berlin haben, an auch natürlich die Menschen hier bei SCC dahinter, die das Ganze ja möglich machen und ihnen da auch die bestmögliche Bühne bereiten. Trotzdem muss man ja mal davon ausgehen, korrigier mich, falls ich falsch liege, dass ihr jetzt schon einen kleinen Standortnachteil habt in Bezug auf die finanziellen Ressourcen. Okay, ihr seid jetzt nicht in Konkurrenz mit London, weil logischerweise Frühjahr und Herbst, ne? Aber klar, London ist jetzt kein Geheimnis, dass die sich alles und jeden kaufen können, den sie wollen. Neuerdings ja auch Veranstaltungen. New York gilt jetzt auch nicht gerade als nicht so finanzstark, auch wenn es da jetzt bei denen auch nicht um die Zeiten so vielleicht geht, wie es bei euch ist. Aber Chicago ist ja schon so ein Ding. Chicago ist ja schon ein direkter Konkurrent, sogar ein Major-Marathon. Valencia ist zwar kein Major, aber man hört es ja auch aus den, verbalen Äußerungen raus, dass sie jetzt ja schon sich so zumindest mal auf Augenhöhe bewegen, auch wenn sie vielleicht nicht das Label haben, das ihr habt. Und da ja sehr viel Geld vorhanden sein muss, zumindest wenn man sagt, man zahlt $1 Million für einen neuen Weltrekord, da sind ja dann potenzielle Antrittsgagen etc. nicht eingeschlossen. Bei euch ist es so, ich muss davon ausgehen, dass das ja irgendwie nicht öffentlich geklärt wird, sage ich jetzt mal. Weil der Preisgeldspiegel, der ist jetzt ja in Berlin nicht gerade gewachsen in den letzten Jahren. Also das ist jetzt ja eher, ich meine, für $30,000, don't get me wrong, aber da also stehen ja viele von denen nicht mal auf. Also würde ich auch verstehen, weil es weiß woanders viel mehr Kohle gibt. Okay, excuse me, 30.000 Euro, das ist natürlich dann ein eklatanter Unterschied. Dann ziehen sie vielleicht schon mal einen Schuh an oder so. Aber das ist ja nicht die Kohle, für das die Jungs nach Berlin kommen. Also entweder gibt es da eine sehr gute Antrittsgage plus dann noch wahrscheinlich sehr gute, vielleicht auch individuelle Boni-Regelung. Ich kenne das ja, dass man individuelle Boni-Regelungen hat, zusätzlich vielleicht auch zu den öffentlich zugänglichen Boni-Regelungen. Und oder ihr natürlich mit Partnern zusammenarbeitet, wie beispielsweise kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass dann Adidas sagt, in eurem Fall jetzt als Beispiel mal, wenn wir jetzt hier Save oder Kitchelcha da haben, dann übernehmen wir noch, was weiß ich, wenn der Weltrekord rennt, was weiß ich, Summe XY, damit wir ihn nach Berlin bekommen.
Ja, heikles Thema natürlich. Also,
deswegen habe ich das so allgemein geframed wie möglich.
Ja, es ist natürlich so, klar, Geld spielt überall eine Rolle. Ob es jetzt London ist, New York ist oder Valencia. Wenn ich jetzt mal kurz den Vergleich mache mit London im Frühjahr, die hatten ja wirklich gefühlt jeden, der Rang und Namen hat. Es ist ja nicht nur die Männerseite, sondern auch die Frauenseite. Ja. Das ist ja alles auch, vieles davon ist ja auch öffentlich, aber was ja auch der große Unterschied bei London zum Beispiel ist, die arbeiten ja so viel mit Charities zusammen. Mhm. Und wenn ich jetzt mal auf die Einnahmenseite von London gehe, die Charity-Startplätze sind natürlich deutlich höher datiert, ne, an Preis. Also die kosten ja viel, viel mehr. Und sie haben ja, glaube ich, weiß ich nicht, unter 10% an normale Verlosungsergebnisse. Das ist ja bei jedem Veranstalter anders. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, warum ist es aus Berliner Sicht nicht so, dass wir vielleicht so 3, 4, 5 so deutsche Hochkaräter haben, die immense Summen an Geld verdienen? Das ist immer schwierig. Ich glaube, was halt für uns immer spricht in Berlin ist, wir haben schon seit Jahren immer eine schnelle Strecke.
Ja.
Bis auf letztes Jahr hatten wir immer Topwetter. Also selbst in unserem eigentlichen Marathonwochenende letztes Jahr waren die Bedingungen sehr gut oder fast perfekt. Ich glaube, das sind vor allem die Beweggründe, warum die Athleten immer nach Berlin kommen wollen. Mhm. Auch wenn man vielleicht mal jetzt nicht sich die goldene Nase verdient oder nicht das immense Preisgeld bekommt, wie jetzt vielleicht das bei anderen so ist. Das ist ja auch öffentlich einsehbar, dass es ja auch Mindestregelungen von World Athletics gibt, was die Major an Preisgeld ausgeben dürfen oder rausgeben sollen. Dass man sich da vielleicht nicht im Top-Bereich bewegt, das ist auch klar, das ist ja auch öffentlich, aber ja, es ist immer schwierig. Wir versuchen, würde ich sagen, immer ein ausgeglichenes Feld zu bauen, sowohl für die ganz, ganz vorne, sodass jetzt ein Save oder ein Kipchoge nicht immer nur alleine läuft, sondern da auch Konkurrenz da ist, was natürlich bestimmt auch mit den Partnern oder Sponsoren zu tun hat, gar keine Frage. Aber wir wollen natürlich auch immer versuchen, nicht nur die Spitze ganz vorne zu bewegen, sondern auch vielen Deutschen die Möglichkeit zu bieten, schnell zu laufen oder auch mehr oder weniger inoffizielle deutsche Meisterschaften zu haben, was ja die letzten Jahre auch immer regelmäßig der Fall war, was ja auch immer wirklich schön ist, gerade für den deutschen Markt. Und da ich ja nicht mit Zahlen hausieren werde, ich glaube, es ist vieles auf zurückzuführen auf schnelle Strecke, meist gutes Wetter, super Organisation. Also da muss ich mir und meinem Team, nicht nur Marc, sondern auch vielen Volunteers, die ja dahinter stecken. Also es sind ja am Ende nur 2-3 Festangestellte, die da mit den Athleten zu tun haben und der Rest ist freiwillig da, das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Wir machen wirklich, würde ich sagen, fast alles für die Athleten, also von A bis Z. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein Punkt, warum sich Manager, Trainer und auch Athlet immer gerne für Berlin entscheiden, weil wir nicht nur die Eliots oder die Saves der Welt so behandeln, wie sie behandelt werden sollen, sondern auch die Elite dahinter oder auch die Subelite, die ein bisschen langsamer ist, die sich freuen über den Startplatz in dem Elite-Block. Das sind alles am Ende die gleichen Athleten. Klar, der eine verdient Geld, der andere startet einfach nur. Aber warum die Leute unterschiedlich behandeln? Also die werden alle behandelt, alle gleich behandelt und alle kriegen diese professionelle Struktur dahinter. Ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, warum Athleten gerne nach Berlin kommen.
Das andere ist ja vielleicht dann doch auch ein persönlicher Draht. Ja, weil es sind nun mal alles auch Menschen. Ja, also wie behandle ich Menschen? Das ist das eine, klar. Aber das andere ist ja doch, einen persönlichen Draht zu haben oder nicht zu haben. Wie fühlt sich jemand persönlich aufgehoben? Du hast schon gesagt, Marc ist ja auch viel in der Welt der großen Marathons unterwegs und ist ja auch ein sehr kommunikativer Mensch, logischerweise. Das spielt natürlich eine Rolle. Klar, das machen die anderen ja auch mehr oder weniger gut. Kann ich nicht für alle großen Marathons sagen, aber man sieht ja, die Top Race Director oder die Elite-Koordinatoren, die siehst du ja bei jedem Rennen, weil die eben ja auch wissen, dass das persönliche Ansprechen was anderes ist, als wenn ich eine Mail schicke. Ja, das heißt, meine Frage, wann und überhaupt geht ihr nach Kenia? Wann schaut ihr euch an? Was sind das eigentlich da für Bedingungen? Was ist das für ein Trainingsumfeld? Kann ich mal einfach entspannt mit dem Essen gehen oder einen Kaffee trinken gehen? Findet sowas statt oder ist das eine Romantik der Vergangenheit?
Ich würde sagen, also es findet jetzt nicht jedes Jahr statt, also auf gar keinen Fall. Aber sowohl Marc als auch ich waren 2024, also ich war im Januar 24 in Kenia für 2 Wochen und Marc war kurz nach, ich glaube Anfang Februar für 2 Wochen in Kenia. Und natürlich habe ich das auch benutzt oder sozusagen, natürlich als selber Läufer ist es schon mal geil, da zu sein und sich mit all denen abzufinden oder abzugeben, was da so stattfindet. Die Leute kennenzulernen, die Locals kennenzulernen. Aber natürlich habe ich das auch als kleinen Arbeitsauftrag genommen und habe mich mal mit 1-2 Managements in Verbindung gesetzt und habe gesagt, hey, kann ich euch mal auf 2-3 Trainingseinheiten begleiten. Natürlich, Philipp, du kennst ja unser deutsches Management, wo auch Amanal zu Hause ist. Bei denen habe ich sozusagen den Aufhänger genutzt und hatte mir schon mal eine Basis und habe gesagt, hey, ich komme mal mit. Wir überschneiden uns eine Woche. Ihr führt mich mal so ein bisschen rum. Mein Glück war auch, dass auch Athleten wie Simon Boch zum Beispiel dort waren in der gleichen Unterkunft. Man hat sich da halt ausgetauscht. Sie haben mir ein paar Locals vorgestellt und gezeigt. Aber ich bin halt auch zu anderen Managements gegangen und habe mit denen halt gesprochen, bin auf einem Long Run auf der Moyburn Road mitgefahren um 6 Uhr morgens. Deswegen musste ich auch so schmunzeln, als Sabe gesagt hat, er hat 2 Toast mit Honig gegessen vorher. Ja, bei den Longruns auf der Moyburn Road haben die gar nichts vorher gegessen. Und danach saßen wir in einem Café und haben Kenyan Tea, also Tee mit Milch und trockene Toast gegessen. Und ich hatte da mein Care-Paket mit Eiern etc. aus dem Carrier View. Also da kam ich mir dann doof vor. Nein, aber diese Erfahrung zu machen und auch zu sehen, wie die Athleten dort leben oder sich mit denen zu unterhalten, das habe ich halt auch gemacht. Ich habe halt gesehen, wo die schlafen. Auch nicht jetzt natürlich, wo so ein Sabe schläft oder so, aber zum Beispiel einen der regelmäßig Pace macht, auch in Berlin, ein Kenianer, der hat mir seine Unterkunft zu Hause gezeigt. Also es ist schon, ich glaube, man hat dann auch eine ganz andere Verbindung oder ein Verständnis für die, wenn die das erste Mal hier in Deutschland aufschlagen oder allgemein das erste Mal reisen, um zu sagen, hey, du, ich verstehe, wie du hier drauf bist, so zurückhaltend, ein wenig schüchtern, er spricht nicht gerne oder sie sprechen nicht gerne, aber das ist halt wirklich eine Erfahrung, die würde ich jederzeit gerne wieder machen, weil es war unglaublich. Klar, habe ich auch selber trainiert, auch glaube ich so viel wie noch nie, weil man da sonst nicht viel
anderes macht. Das ist Übertraining, ganz normal. Ja.
Nein, aber das gibt man sich ja dann auch, weil also alleine nur mal in der Höhe zu laufen, ist ja schon was Besonderes, also ist ja was ganz anderes. Und Marc hat halt dann das Gleiche gemacht. Er hat sich dann natürlich durch die Connection der letzten Jahre war der dann halt mal auch, glaube ich, 1 oder 2 Tage bei Eliud Kipchoge beim Training dabei oder hat sich mit denen in Verbindung gesetzt. Das ist durch die Connection halt ja viel einfacher, als wenn man jetzt da als normaler Reisender einfach hinfährt, um die Athleten mal gesehen zu haben. Also ja, wir haben es jeweils an unterschiedlichen Zeitpunkten mal gemacht. Und das war super cool, aber jetzt aktiv recruited oder uns Athleten explizit angeschaut in ihrer Vorbereitung, würde ich jetzt nicht sagen, dass das gang und gäbe ist. Man kennt es aus Valencia, der Race Director oder Elite-Koordinator, der hat ja da auch eine Base. Das ist vielleicht noch was ganz anderes, aber ich glaube, gang und gäbe ist es nicht zwingend.
Vielleicht eine kleine Eingabe bei deinen Chefs, dass du 2x4 Wochen pro Jahr in Kenia sein musst. Ne? So eine Base für Berlin-Marathon war nur so eine Idee von mir.
Remote Work from E10.
Ja, die Anfrage habt ihr gerade gemacht.
Na, die haben ja auch Mark. Internet da, man kann ja da auch arbeiten, aber man ist halt auch ganz nah dran und kann hier Beobachtungen einholen. Hier.
Ja, genau.
Also du kannst uns leider ja jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wer in Berlin im September laufen wird, aber wir freuen uns schon drauf. Ich wollte noch mal eins zu Kishesha sagen, ja, weil Philipp, du am Anfang gesagt hattest, also Philipp P., der ist so ein bisschen untergegangen. Ich habe tatsächlich sogar den Eindruck, dass der das sicher auch mit Adidas und mit seinem Management ja extrem gut gemacht hat dafür, dass er nur in einer Abführung Zweiter geworden ist, ja, und natürlich jetzt nicht the man ist, ja, sondern er ist halt der Mann dahinter gewesen. Dafür ist er relativ präsent und ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil ich den auch, so wie Philipp das eben gesagt hat, den ein bisschen als schüchternen Typen in Erinnerung hatte. Mhm. Aber der wirkte jetzt unfassbar gelöst. Ja, das gut, in so einem Track-Zirkus auf der Bahn kriegst du das oft nicht so mit, weil dann da sind halt noch die Noah Lyles dieser Welt, ja, die dann nochmal irgendwie anders steil gehen. Also ich fand, dass der sich jetzt natürlich in unserer Bubble, ja, aber sehr, sehr cool präsentiert hat. Ja, das ist sicher auch jemand, der in dem Marathon-Zirkus ja jetzt ganz frisch drin ist und ich habe den Eindruck, dass er jetzt so als Persönlichkeit noch ein bisschen mehr entertaining sein kann als ein Sabre. Aber ist jetzt mein erster Eindruck. Ja, ich habe den bis dahin auch ganz anders eingeschätzt, weil ich den eben nur als Trackathlet, nur in An- und Abführung als Trackathlet kannte. Und da ist er aufgrund der großen Vielfalt, die man ja bei der Stadionleichtathletik hat, nicht so aufgefallen. Ja, weil das ist ja immer auch ein Punkt. Ja. Wir haben es ja eben gesagt, wer ist der Elliot? Ja? Also wer ist der Nächste, der so eine Legacy begründet, ja? Der so eine Ausstrahlung hat? Ja? Das ist ja auch ein Punkt. Das ist vielleicht jetzt nur ein Nebenpunkt für euch als Veranstalter, aber medial, ja, und für die Gemeinde ist das natürlich ein Riesenpunkt. Ne?
Stimmt.
Ja, also wenn ich kurz dazu was sagen kann. Also,
du darfst sogar lange dazu was sagen.
Es ist, würde ich nochmal sagen, es ist ein Unterschied zwischen kenianischen Athleten und äthiopischen Athleten, finde ich, von der Zurückhaltung und von der Offenheit.
Liegt aber auch, würdest du sagen, es liegt auch an der Sprache? Weil Äthiopier sprechen nicht zwangsläufig Englisch, aber aufgrund natürlich der Geschichte Kenias und britische Kolonie etc. Ich sage jetzt nicht, dass die Kenianer alle perfekt Englisch sprechen, aber grundlegend ist ja dort Englisch auch Staatssprache. Deswegen, die sind auch oft schüchtern, aber sie sprechen, also du kannst mit Englisch gut kommunizieren. Und ich habe oft das Gefühl bei äthiopischen Athletinnen und Athleten, dass ein Teil ihrer Verschlossenheit oder Schüchternheit daher auch rührt, dass sie sich vielleicht nicht so sicher fühlen mit Englisch.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, das sieht man ja auch meistens bei Pressekonferenzen, dass die kenianischen Athleten doch freier Englisch sprechen können und die äthiopischen Athleten eher einen Übersetzer an der Seite brauchen. In Berlin ist manchmal der Zufall, dass Amanal da ist und er kann relativ gut übersetzen. Aber im Verhalten habe ich manchmal das Gefühl, dass die äthiopischen Athleten doch schon relativ offen sind, aber nicht über die Sprache, sondern über Mimik und Gestik. Also die lächeln dann an, die kommen auch zu dir, wenn sie was brauchen. Okay. Also es ist schwierig zu sagen, wer jetzt von beiden offener ist oder ein bisschen schüchterner. Aber grundlegend ist es so, wer öfter schon in der Welt unterwegs war, ist automatisch ein bisschen offener. Also das auf jeden Fall. Es gibt ein, zwei Athleten in Kenia, die regelmäßig in Berlin waren bis jetzt, die sprechen super gutes Englisch. Also die nehme ich dann manchmal als Übersetzer mehr oder weniger oder als, hey, okay, du musst mir jetzt mal kurz helfen, so nach dem Motto. Es ist schon interessant. Man lernt die halt immer so ein bisschen kennen über 3-4 Tage dann in Berlin und die werden auch von Zeit zu Zeit immer offener. Und die erinnern sich tatsächlich auch an dich, wenn die ein halbes Jahr später eventuell vom Halbmarathon oder Marathon zu der anderen Veranstaltung kommen. Und das ist auch nochmal so eine Barriere, die dann so ein bisschen das Ganze auflockert.
Ishecha übrigens spricht vergleichsweise gut Englisch. Das hat sicher auch mit seiner Track-Vergangenheit zu tun, ne? Weil da ist ja Englisch logischerweise auch ja die Umgangssprache, ja, oder die häufig genutzte Sprache. Das merkst du schon. Er hasst es übrigens, 400er zu laufen. Das hat mich ein bisschen überrascht bei seiner Geschichte.
Interessant, ja.
Ja, oder? Also wenn der mal anfängt, 400er zu laufen, Leute, dann haltet euch fest, ja. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Entwicklung, weil, Philipp, du hast es gesagt, es ist halt ein irres Potenzial, auch sehr unterschiedliche Typen, sehr unterschiedliche Menschen. Ja, nicht vergessen, Amanal war Zweiter bei den Weltmeisterschaften. Ja, wir haben eine EM. Das sind natürlich alles Punkte, die euch ja auch helfen. Und der Fokus auf den Berlin-Marathon, der wird ja nicht kleiner durch das, was jetzt gerade in London passiert ist, sondern der wird ja eher größer, oder?
Ja, auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, dass wir natürlich auch profitieren davon als Veranstalter und auch als in dem Elitefeld natürlich, gar keine Frage. Also ich freue mich jetzt schon auf Berlin. Natürlich sage ich nicht, wer da auf der Liste steht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es wie jedes Jahr schnell wird, auch da große Namen oder auch gute Namen draufstehen werden. Das wird wieder Spaß machen. Und wenn die Bedingungen besser sind dieses Jahr, dann kann es schon echt gut abgehen da vorne. Ob wir einen neuen Weltrekord sehen werden, das würde ich mal sagen, steht sehr weit in den Sternen. Aber man weiß ja nie, was im Sport passiert. Und wir haben alle nicht damit gerechnet, dass es in London passiert, aber es ist passiert. Also wir werden sehen. Ich freue mich drauf und das wird schon, glaube ich, ziemlich cool in Berlin dieses Jahr.
Ich erinnere noch mal kurz, ja, als Bekele gelaufen ist, 2019. Oh, ja, da hat doch keiner damit gerechnet, ja, dass der bis auf ein paar Sekunden an den Weltrekord ranrennt, ja, und alle, oh mein Gott, was macht der da? Oh mein Gott, was macht der da? Vor allem die letzten Kilometer waren ja so absurd schnell, ne? Dass er da noch wahnsinnig nah rangekommen ist. Ich glaube, Tim Tonner hat das damals kommentiert. Ja, der musste noch mal ganz kurz aus dem Sattel gehen. Ja, weil plötzlich kam der Weltrekord in die Nähe. Ja, also das sind ja die Optionen, die du halt auch haben kannst. Und wer weiß, wie es ausgeht. Aber weißt du was, Philipp? Ich freue mich auch immer auf ein geiles Rennen. Ja, wenn die ein Race haben. Ja, also das finde ich auch ziemlich prickelnd und packend. Das war natürlich jetzt so eine Kombination von Race und extrem hohes, schnelles Tempo. Aber wir können mit diesen Zeiten was anfangen. Ja? Der gemeine Mensch an der Straße, der Zuschauer, der eine Faszination an dem Sport sucht, ja eher nicht.
Ne? Auch also, klar,
unter 2 Stunden. Unter 2 Stunden. Das war jetzt natürlich eine große Marke. Die ist jetzt gebrochen, okay. Und im TV-Bild kannst du eine 2:56 nicht von einer 3:01 unterscheiden. Also da würde ich jetzt mal gegenwetten, dass du das könntest, ja.
Nein, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es gerade in London ja auch so Spaß gemacht hat, auch anzuschauen, weil es halt ein Race war. Ja, genau. Also es war halt wirklich ein Race und das ist doch auch viel cooler, als wenn jemand Minuten vorne wegläuft. Das ist ja dann schon fast einschläfernd. Aber so ein Rennen mit Konkurrenz dort vorne, das ist doch, egal ob TV an der Strecke oder als Veranstalter, das ist doch richtig, richtig geil, muss ich sagen.
Das auf jeden Fall und darauf freuen wir uns sehr. Ich bin schon gespannt, wie ich in diesem Jahr das dann vor Ort verfolgen darf. Steht ja auch noch im Raum, vielleicht auch wieder im Rahmen der RTL-Übertragung im Einsatz zu sein. Ein wichtiges Thema, was ich mir auf meinem schlauen Zettel hier noch notiert hatte, was wir auf jeden Fall hier noch besprechen müssen, ist, vielleicht auch für einen guten Abschluss, ist, dass du ja also wir teilen ja vieles, die Begeisterung fürs Laufen, die Begeisterung für Marathon, Ralf passiv, wir auch aktiv, aber du bist ja auch inzwischen sozusagen noch Kollege von uns geworden, denn seit wenigen, ich wollte gerade sagen Wochen, das sind jetzt schon ein paar Monate, aber bist du auch unter die Podcaster gegangen. Und zwar heißt euer Podcast Let's Talk Running. Erzähl da doch gerne auch noch 1-2 Sätze dazu. Wir werden logischerweise Philipps Instagram-Account in die Shownotes packen und auch euren Podcast. Also falls ihr Elite-Anfragen habt, meldet euch gerne per Insta-DM bei Philipp.
Oha, na toll.
Wir können es auch noch rauslassen, wenn du nach der Aufnahme sagst,
Mailbox ist voll.
Aber wir wollen auf jeden Fall noch über den Podcast natürlich sprechen.
Ja, seit Ende Januar tatsächlich gibt es uns. Ja. Also ja, jetzt knapp 3 Monate und ein paar Tage. So wie ihr auch, ihr ja auch ein bisschen weiter gefasst, nicht nur übers Laufen, aber wir reden vor allem übers Laufen im Allgemeinen. Also wir hatten ja auch jetzt schon ein paar ganz nette Gäste mit Kai und Dominika Meyer-Amanal am Start. Das hat super Spaß gemacht, vor allem mit Kai auch zu sprechen, weil er auch viel reden kann und gut reden kann und das macht schon Laune. Aber wir reden auch, wir haben auch Folgen auf Englisch rausgebracht, weil wir dann noch ein paar englische Gäste da hatten. Und wir reden halt auch mal mit der Community. Also wir haben auch ein paar Community-Gäste auf dem Zettel. Einer war jetzt schon da letzte Woche. Und das hat auch immer super Spaß gemacht. Es ist mal ein ganz anderer Einblick, wenn man so die Normalos in Anführungszeichen mal so ein bisschen durchleuchtet und fragt, wie denen es denn so geht auf Veranstaltungen oder bei Rennen, was sie so erlebt haben. Es ist einfach eine schöne Sache, nicht nur im beruflichen Kontext mit Laufen zu tun zu haben, sondern auch mal einfach so ein bisschen drauf loszuplaudern. Und es macht schon Spaß, würde ich sagen.
Und hilf mir mal kurz, klar, gibt es euch wahrscheinlich auf Spotify, Apple und Co. Und wichtiger ist die Frage, ihr erscheint wöchentlich, zweiwöchentlich, die Taktung?
Das lassen wir uns manchmal ein bisschen offen. Also grundsätzlich immer alle 2 Wochen donnerstags. Mhm. Aber jetzt in den vergangenen Wochen haben wir auch regelmäßig mal sozusagen wöchentlich was rausgebracht. Heute Morgen kam auch erst, also wir nehmen am Donnerstag auf, wir hatten heute Morgen erst noch eine Folge und Nächste Woche wird auch noch eine Folge kommen, die viel über mich gehen wird tatsächlich, weil ich dann in Kopenhagen den Marathon gelaufen bin, hoffentlich. Mm. Nein, ja, also das lassen wir uns tatsächlich immer offen, je nachdem, was auch los ist. Also grundsätzlich alle 2 Wochen und immer mal wieder zwischendurch auch mal wöchentlich, genau.
Und dann wünschen wir dir viel Spaß in Kopenhagen, fantastische Stadt. Das Wetter ist zumindest diese Woche ziemlich gut gewesen. Ich hoffe, das hält noch an. Und du hast ein großes Erlebnis in einer wunderbaren Stadt mit einem ebenfalls, glaube ich, sehr gut organisierten und sehr coolen Marathon. Und dann habe ich das Gefühl, wir müssen uns vor dem Berlin-Marathon nochmal sprechen, denn dann können wir ja uns nochmal mit den Namen auf der Liste befassen. Jedenfalls super spannend die Einblicke. Vielen Dank dafür. Und ja, wir haben uns ja irgendwie so ein bisschen in Zugzwang gebracht. Irgendwann ziemlich genau vor 6 Jahren, nächste Woche, ihr Lieben, ja, haben wir 6-Jähriges. Und seitdem sind wir hier wöchentlich am Start. Das wird voraussichtlich auch nächste Woche der Fall sein.
Eine kleine Herausforderung, weil ich mich am anderen Ende der Welt befinden werde. Aber wir versuchen entsprechend vorzuarbeiten.
Und ansonsten sagen wir vielen Dank schon mal für heute. Vielen Dank, Philipp. Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche. Ne?
Genau.
Der Globetrotter hat das letzte Wort.
Podcast auschecken, Let's Talk Running, Philipp auf Insta folgen, laufen gehen, wer weiß, vielleicht ja auch noch 2, 3 von euch, die was vorhaben.
10er Berlin anmelden.
Für den, ja, ohne Witz, Adidas Runner City Night, wirklich, ich mache dafür Werbung, nicht weil ich das schon 4-mal gewonnen habe, sondern weil es einfach ein geiles Event ist, Freunde.
Aber schöner Drop, schöner Side-Drop.
Ja, man muss ja auch mal kurz einen kleinen Flex mit einbauen. Ja. Ich glaube, das gab's nicht, den Streckenrekord habe ich nie gepackt, aber ich glaube, es gibt bis heute noch nicht, das wird ja, es ist ja alles nur temporär, noch niemand, der das 4-mal bei den Männern zumindest gewonnen hat. Anyway, Kopenhagen laufen, was auch immer, ich weiß nicht, was am Wochenende sonst noch ist. Vielleicht noch ist noch Prag-Marathon oder irgendwie sowas. Aber es ist auch Wings for Life World Run. Wings for Life World Run könnt ihr euch auch noch im Bestzeit-Podcast-Team anmelden. Also wenn ihr da noch unentschlossen seid, lauft für eine gute Sache. Lauft gerne in unserem Team. Wir waren in der Vergangenheit da recht gut dabei. Also vor allem dabei, dass wir echt viele Verrückte offensichtlich hier in unserer Community haben, die da immer sehr, sehr viele Kilometer für unser Team beigesteuert haben. Das hat uns natürlich sehr, sehr stolz gemacht. In diesem Sinne, geht raus, geht laufen, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder in alter Frische. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.